Ich würde gerne eine Themenpredigt anfangen. Und zwar, denke ich mal, werden es drei Predigten sein zum Thema die Reichtümer der göttlichen Gnade. Und zwar, es geht um stellungsmäßige Wahrheiten. Also um Wahrheiten, die auf Christen zutreffen, aufgrund dessen, dass sie in Christus sind. Orientiert habe ich mich da an Lewis Berry Chafer. Das ist der Gründer von Dallas Theological Seminary. Und Arnold Fruchtenbaum, der ja auch im Dallas Theological Seminary studiert hat. Da habe ich so ja die paar Bände von systematischer Theologie und da geht er auch darauf ein. Ein Leitvers kann erstmal Epheser 1, Vers 6 sein. Also eigentlich ganz Epheser 1, aber Vers 6, da heißt es: Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. Und Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Also um den geistlichen Segen in Christus. Die stellungsmäßigen Wahrheiten, das sind 33. Das heißt 33 Dinge, die auf uns zutreffen, aufgrund dessen, dass wir Gläubige sind. Und ich denke mal so, dass ich drei Predigten machen werde mit jeweils 11 von diesen Wahrheiten. Also heute werde ich versuchen, 11 dieser Wahrheiten durchzugehen. Es gibt ein paar Dinge, die erstmal grundlegend darüber gesagt werden müssen. Und zwar, das erste ist, dass diese Wahrheiten die Grundlage für die Autorität der Gläubigen sind. Also die Gläubigen haben eine gewisse Autorität, dadurch, dass sie gläubig sind, dass sie in Christus sind. Und die Grundlage dafür sind eben diese Wahrheiten. Ein Vers, der darauf hindeutet, ist Epheser 1, Vers 18 und 19. Das ist ja praktisch das Gebet von Paulus. Und er betete unter anderem für die Epheser, dass sie erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Also es ist wichtig, das praktisch zu erkennen, was der Reichtum seiner Gnade ist und das beinhaltet eben zu wissen, was diese stellungsmäßigen Wahrheiten sind. Das andere, diese Wahrheiten sind die Grundlage, um auch Anfechtungen zu widerstehen, praktisch um eine Waffe zu haben oder eine Möglichkeit, gegen den Widersacher zu kämpfen. Und dieser Aufforderung, die immer wieder in der Bibel drin ist, zu widerstehen, nachzukommen, das geht auch auf Grundlage eben dieser Wahrheiten. Und oft einfach, indem man diese Wahrheiten im Glauben ergreift oder sich dessen bewusst wird und darauf vertraut. Epheser 6, Vers 10. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Also gerade in diesem ganzen Epheser 6, Vers 10, bis Vers 18, da geht es ja um diese Waffenrüstung Und da ist immer wieder die Aufforderung, eben dem Widersacher zu widerstehen mit der Waffenrüstung Gottes. Und eben diese Wahrheiten können da eine Hilfe dazu sein, dem nachzukommen. Noch was Grundlegendes muss gesagt werden, und zwar, es gibt einige Punkte, die uns identifizieren mit dem Erlösungswerk Christi. Und auch das ist die Grundlage dafür, dass diese 33 Dinge auf uns zutreffen. Und zwar ist es Folgendes. Das Erste, wir sind mit Jesus mitgekreuzigt, wir sind mit ihm gestorben, wir sind mit ihm begraben, dann sind wir mit ihm lebendig gemacht, Epheser 2, Vers 5, mit ihm auferstanden, Kolosser 3, Vers 1, wir leiden mit ihm, Römer 8, Vers 17, wir werden mit ihm verherrlicht, gleicher Vers, und wir sind Miterben, auch Römer 8, Vers 17. Das sind alles Dinge, wo wir uns praktisch mit Christus identifizieren, wo wir mit ihm eins sind. Das sind Dinge, die Christus vollbracht hat, aber dadurch, dass wir in Christus sind, trifft es auf uns gewissermaßen auch zu. Und deshalb, auf dieser Grundlage treffen eben diese 33 Wahrheiten auf uns zu. Und jetzt möchte ich mit den 33 Punkten anfangen. Das Erste, da müssen wir zum Römerbrief gehen. Römer 3, Vers 24. So dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Also die erste Wahrheit ist Erlösung, beziehungsweise dass die Gläubigen erlöst sind. Die Bedeutung kann man sich so vorstellen: Wir haben einen Marktplatz, das ist der Marktplatz der Sünde oder der Sklavenmarkt der Sünde. Und auf diesem Sklavenmarkt befindet sich die ganze Welt. Und jetzt ist Christus gekommen und hat uns aus diesem Sklavenmarkt losgekauft, herausgekauft, indem er einen Preis bezahlt hat. Und der Preis war sein eigenes Blut. Also der Kaufpreis, mit dem er uns erkauft hat, ist sein Blut. Und somit hat er uns von dem Sklavenmarkt der Sünde hinweggenommen und hat uns befreit, um ihm zu dienen. Das ist praktisch diese Bedeutung Erlösung und der Begriff, oder da gibt es drei Begriffe, die da verwendet werden, die deuten das praktisch an, diesen Vergleich mit diesem Marktplatz der Sünde. Und dass wir uns auf diesem Marktplatz der Sünde eben nicht mehr befinden, durch die Erlösung. Dann gehen wir zur zweiten Wahrheit. Vers haben wir vorher schon gehört, versöhnt, 2. Korinther 5, 20 bis 21. Bei 19 nochmal anfangen. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wenn wir menschlich gesehen von Versöhnung sprechen, dann versteht man ja oft, dass zwei Personen miteinander im Streit sind und nicht mehr miteinander auskommen können und die jetzt alles klären müssen, was da war, und dass sie dann praktisch miteinander versöhnt werden. Dass der eine sich beim anderen entschuldigt und der andere entschuldigt sich bei dem und dann sind die beiden versöhnt und können wieder in Frieden miteinander leben. Biblisch gesehen ist Versöhnung aber was anderes. Biblisch gesehen bedeutet Versöhnung, dass die Menschheit, also die ganze Menschheit von Gott praktisch abgefallen ist, Gott entfremdet ist, Gott feindlich gesinnt ist und praktisch Gott beleidigt hat. Das heißt, die ganze Menschheit ist eine Beleidigung für Gott. Und die Menschheit muss praktisch zurück mit Gott versöhnt werden. Das heißt, da ist nur ein Teil von beiden Teilen, der versöhnt werden muss. Nicht Gott hat uns beleidigt, sondern die Menschheit hat Gott beleidigt. Und Gott hat dafür gesorgt, dass die Versöhnung stattfinden kann, indem er seinen Sohn gegeben hat und indem sein Sohn praktisch die Strafe getragen hat. Und durch den Glauben sind wir versöhnt und haben den Zugang mit Gott. Also dieser eine Teil, der einfach Gott beleidigt hat, hat Vergebung erfahren und ist so mit Gott versöhnt worden und ist jetzt keine Beleidigung mehr für Gott. Und somit ist praktisch diese eine falsche Partie damit richtig gemacht worden oder mit Gott in Verbindung gebracht worden. Das ist praktisch die biblische Bedeutung von Versöhnung. Dann die dritte Wahrheit. In Beziehung zu Gott durch die Sühnung. Und zwar haben wir da 1. Johannes 4, Vers 10. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Also Jesus hat praktisch gesühnt und hat so praktisch den Zorn Gottes von uns entfernt. Wir waren vorher unter dem Zorn Gottes und Gott hat seine Liebe darin eben gezeigt, dass er den Zorn Gottes auf Jesus gelegt hat. Und so hat Jesus praktisch gesühnt für unsere Sünden. Und so war es erstmal möglich, dass wir überhaupt eine Beziehung zu Gott haben können. Wäre Jesus nicht für uns gestorben, so wäre es unmöglich, eine Beziehung zu Gott zu haben. Nur die Sühnung, das sühnende Werk von Jesus, ist eine Grundlage dafür, dass man überhaupt eine Beziehung zu Gott haben kann. Und so sind wir in eine Beziehung gebracht worden, in dem Sinne, dass Gott uns zugewandt sein kann, dass er sich praktisch uns zuwendet. Das nächste ist Kolosser 2, Vers 13, das ist der vierte Punkt. 2, Vers 13. Er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und im unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Also es geht hier um die Vergebung, dass uns alle Sünden vergeben sind. Das ist auch eine stellungsmäßige Wahrheit, die in dem Moment stattfindet, wo man zum Glauben kommt, wie die ganzen anderen Wahrheiten auch. Das heißt, alle Punkte, die ich hier aufzähle, sind ewige Punkte. Die haben kein Ende. Die treffen praktisch in dem Moment, wo jemand gläubig wird, zu, von der Stellung her, und sind für ewig wahr. Und der Vers 14 zeigt uns das hier praktisch, weil es da heißt, dass die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht wurde. Das heißt, die Schuldschrift, die gegen uns stand, gibt es nicht mehr. Es gibt keine Schrift mehr in dem Sinne, wo die Sünden aufgezeichnet werden, die wir begehen und die dann gegen uns vorgehalten werden kann, weil es keine Verdammnis mehr für die gibt, die in Christus Jesus sind. Und das heißt, dass alle vergangenen, die gegenwärtigen und auch die zukünftigen Sünden schon vergeben sind. Das ist etwas, das ein bisschen schwer zu verstehen ist für den menschlichen Verstand. Aber wenn wir uns vor Augen halten, dass Christus ja für unsere Sünden starb in einem Moment, wo wir noch gar nicht gelebt haben, dann wird es vielleicht klarer. Er starb vor 2000 Jahren für Sünden, die damals noch zukünftig waren. Und somit sind die, die in Christus Jesus sind, haben dieses Vorrecht der Vergebung, dass alles ausgelöscht ist und diese Schuldschrift nicht mehr existiert. Und hier an dem Punkt ist wichtig zu unterscheiden zwischen Stellung und Zustand. Stellung ist etwas, was einfach deshalb wahr ist, weil wir ein Teil des Leibes Christi sind, weil wir ein Teil von Christus sind. Deshalb treffen diese stellungsmäßigen Wahrheiten auf die Gläubigen immer zu, egal wie der Zustand gerade ist. Das heißt, wir sind Kinder Gottes, in dem Moment, wo wir gläubig werden und bleiben Kinder Gottes. Und so ist es ja auch, wenn wir Kinder haben. Die Kinder, die wir haben, die sind unsere Kinder und die bleiben unsere Kinder, egal wie die sich gerade benehmen. Wenn die gerade ungehorsam sind, dann heißt es nicht, in dem Moment sind sie nicht mehr unsere Kinder. Aber sie müssen dann dementsprechend gezüchtigt werden. Aber sie werden immer unsere Kinder bleiben. Und so ist es bei uns, wir sind immer die Kinder Gottes und unsere Sünden sind alle jetzt schon vergeben. Sogar die Sünden, die wir noch begehen werden. Aber wenn wir ungehorsam sind, müssen wir gezüchtigt werden und dann praktisch die Beziehung oder die Gemeinschaft wiederherstellen, indem wir unsere Sünden bekennen. Und das ist eben hier der Unterschied zwischen Stellung und Zustand. Von der Stellung her wissen wir, es ist alles fertig, es ist alles vollbracht. Vom Zustand her ist es aber ein anderer und wir können nicht sagen, ja, wenn alles schon ausgelöscht ist, wenn sein Blut ausgereicht hat, um alles zu bezahlen, dann brauche ich ja gar nicht mehr um Vergebung bitten. Aber so ist es nicht, sondern wir sollen die Sünden bekennen, um die Beziehung wiederherzustellen. Aber nicht, um wieder ein Kind Gottes zu werden, sondern dass einfach wieder die Beziehung im Haushalt praktisch in Ordnung kommt. Dann der fünfte Punkt ist gerechtfertigt. Müssen wir wieder zum Römerbrief, Römer 3, Vers 24. Haben wir schon gehabt, und zwar in Bezug auf Erlösung. Jetzt haben wir nochmal in Bezug auf Rechtfertigung. So dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und Rechtfertigung bedeutet in dem Sinne gerecht erklärt. Das heißt, die Gläubigen sind für gerecht erklärt. Gott erklärt sie für gerecht. Nicht aufgrund von ihrem Verdienst, wie sie heißt, sondern aufgrund des Verdienstes Christi. Der wird den Gläubigen angerechnet und geschenkt durch den Glauben. Dann Punkt Nummer 6, Römer 8, Vers 30. Die aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Und zwar der Punkt verherrlicht, das heißt, die Gläubigen sind verherrlicht. Das ist auch eine Wahrheit, die stellungsmäßig zutrifft, die jetzt schon zutrifft. Und das bedeutet praktisch, dass die Verherrlichung der Gläubigen so sicher stattfinden wird, als ob sie schon geschehen wäre. Deshalb trifft die stellungsmäßig noch zu, die wird aber vom Zustand her in irgendeinem Punkt der Zeit noch stattfinden. Also hier sehen wir eine ganz klare Unterscheidung zwischen diesen beiden Punkten Stellung und Zustand, weil wir wissen alle, dass wir das noch nicht erlebt haben, dass wir verherrlicht worden sind. Und trotzdem steht hier, wir sind verherrlicht und somit kann es nur stellungsmäßig zutreffen. Dann Apostelgeschichte 26, 18. um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Und zwar die stellungsmäßige Wahrheit ist befreit von der Macht der Finsternis. Das heißt, die Gläubigen, die bevor sie zum Glauben gekommen sind, unter der Herrschaft Satans waren, unter der Macht Satans waren, sind versetzt worden von dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichtes, des Sohnes Gottes und sind somit befreit von der Macht der Finsternis. Das heißt, sie sind nicht mehr unter der Verpflichtung, dem Satan zu dienen. Das nächste ist beschnitten. Kann ich mich erinnern, dass ich mal gebetet habe zusammen mit der Rebecca und habe irgendwie gedankt für die Beschneidung im Herrn. Und danach hat die Rebecca gemeint, das hätte sie aber nicht verstanden, was ich da gebetet habe, wie ich das genau gemeint habe. Das geht aus Kolosser 2, Vers 11 hervor. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Also das hängt damit zusammen, es hängt zusammen mit dem Ablegen der Taten des Leibes. Das heißt, das ist eine doppelte Wahrheit, das ist zum einen eine stellungsmäßige Wahrheit und das ist aber auch eine ganz praktische Wahrheit. Stellungsmäßig trifft es auf uns zu, wir haben die Taten des Leibes abgelegt, in Christus, in ihm. Das heißt, das ist etwas, was Gott uns auch geschenkt hat und wo er erklärt hat, das trifft auf uns zu. Praktisch aber, wenn der alte Mensch wieder aufsteht, werden wir aufgefordert, die Taten des Leibes abzulegen. Das ist also ein Bereich, wo wir aufgefordert werden, dass wir dem gerecht werden, was unserer Stellung schon entspricht, was in Bezug auf unsere Stellung schon zutrifft, dass wir denen in der Praxis auch nachkommen. Und da werden wir immer wieder aufgefordert, die Taten des Leibes abzulegen. Damit hängt praktisch die Beschneidung zusammen. Dann Nummer 9. Wir sind Gott angenehm gemacht. Da möchte ich bitten, jemand in der Luther-Übersetzung den Vers vorzulesen, weil der lautet bei mir ein bisschen anders. Epheser 1, Vers 6.
Gelobt sei eine herrliche Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Gemeinden.
Das ist auch die falsche. Also bei mir heißt es auch, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Und es gibt aber Übersetzungen, wo es heißt, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns angenehm gemacht hat in dem Geliebten. Aber das basiert auf der gleichen Grundlage, weil die Begnadigung ist die Grundlage dafür, dass wir Gott angenehm gemacht worden sind. So wären wir nicht begnadigt worden, dann wären wir auch Gott nicht angenehm. Deshalb ist es möglich, was in 1. Petrus 2, Vers 5 steht. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig oder angenehm sind durch Jesus Christus. Das heißt, das Volk Gottes oder die Gläubigen, die Gott angenehm gemacht worden sind, die bringen Gott angenehme oder wohlgefällige Opfer dar. Diese Wahrheit hat ein paar Facetten. Und zwar 5 Facetten. Das eine ist, wir sind gerecht gemacht. Also nicht nur gerecht erklärt, wie wir vorher schon hatten, sondern wirklich auch gerecht gemacht. Wir sind geheiligt. Das heißt, die Gläubigen werden als Heilige bezeichnet, weil ihnen die Heiligkeit Christi zugerechnet wird. Und sie werden in Christus als Heilige gesehen. Nicht, weil sie selber aus sich heraus so gut sind, sondern weil sie in Christus als Heilige und als heilig betrachtet werden. Dann sind die Gläubigen für immer vollendet. Das geht aus Hebräer 10, Vers 14 hervor, wo es wörtlich genauso heißt, dass die Gläubigen für immer vollendet sind. Des Weiteren sind wir von Gott angenommen, und zwar in dem Sinne, dass wir nicht verdammt werden. Das geht aus Johannes 5, Vers 24 hervor. Und Kolosser 1, Vers 2, wir sind tüchtig gemacht. Und tüchtig gemacht bedeutet, dass wir alle Qualifikationen haben, alle Merkmale, die nötig sind, um eben von Gott angenommen zu werden. Dann Nummer 10. Die Gläubigen haben die Erstlingsgabe des Geistes. Römer 8, Vers 23. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnestellung, die Erlösung unseres Leibes. Wir haben die Erstlingsgabe des Geistes. Was bedeutet das? Und das hat auch wieder 5 Facetten. Also das erste, der Gläubige wurde wiedergeboren. Titus 3, Vers 5. Des Weiteren, der Gläubige wurde mit dem Heiligen Geist getauft und durch die Taufe mit dem Heiligen Geist wurde er Teil des Leibes Christi. Außerdem ist der Gläubige bewohnt durch den Heiligen Geist und in dem Sinne ist der Leib ein Tempel des Heiligen Gottes, des Heiligen Geistes, ein Tempel Gottes, Entschuldigung. Römer 5, Vers 5. Des Weiteren sind wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das geht aus Epheser 1, Vers 13 hervor. Und dieser Siegel, den wir bekommen haben durch den Heiligen Geist, ist die Garantie dafür, dass wir auch mal das Erbe empfangen werden. So wird es da ausgedrückt in Epheser 1, Vers 13. Praktisch, der Gläubige hat die Gewissheit, auch mal wirklich das Erbe zu bekommen und wirklich beim Herrn anzukommen durch dieses Siegel, das er bekommen hat, durch die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Ein Siegel ist ja vor allem im Altertum, wenn ein Brief versiegelt wurde, war das praktisch die Garantie dafür, dass der nicht geöffnet wurde, bis er beim Empfänger ankam. Und so sind wir, ein Brief Christi, versiegelt mit dem Heiligen Geist, der erst geöffnet wird, wenn wir beim Herrn ankommen. Also bedeutet, wir kommen sicher beim Herrn an. Dann Epheser 5, Vers 18. Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und das ist etwas, was immer wieder auch vom Zustand her zutrifft. Das heißt, das wiederholt sich. Man wird nicht nur einmal erfüllt mit dem Heiligen Geist, sondern man kann immer wieder erleben und erfahren, dass man mit dem Heiligen Geist erfüllt wird und somit dem Herrn dienen kann. Dann Nummer 11, das ist die letzte Wahrheit für heute. Der Gläubige ist im ewigen Plan Gottes. Das geht aus 2. Timotheus 1, Vers 9 hervor. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Und auch diese Wahrheit, dass wir im ewigen Plan Gottes enthalten sind, hat 5 Facetten. Und zwar, die erste ist, dass wir zuvor erkannt sind. Das geht aus Römer 8, Vers 29 hervor. Dann, dass wir vorherbestimmt sind zur Errettung, geht aus Römer 8, 29 bis 30 und Johannes 6, Vers 65 hervor. Also Römer 8, 29, 30 ist ja die Kette, die wir schon gehabt haben. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Und Johannes 6, Vers 65. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Dann, die Gläubigen werden als die Erwählten Gottes bezeichnet, das ist auch ein Teil dessen, dass wir im Plan Gottes sind. Das ist wieder Römer 8, 33, da ist er, wer kann gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? In Kolosser 3, Vers 12. Die Folge ist, dass wir auserwählt sind. Das ist Epheser 1, Vers 4. Und die 5. Facette ist, dass wir berufen sind. Das heißt, wir haben den göttlichen Ruf in den Zustand der Errettung zu irgendeinem Punkt unseres Lebens erfahren. Und das geht auch aus der gleichen Stelle hervor und anderen Stellen. Und gerade diese 11. Wahrheit hat auch eine praktische Bedeutung. Ich möchte nochmal zu Römer. Und zwar der ganze bekannte Vers, Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Also dieses Bewusstsein und das Vertrauen, dass wir wissen dürfen, dass alle Dinge, die uns begegnen, alles, was uns passiert, egal wie Gott uns führt, egal ob wir es verstehen oder nicht, egal wie die Umstände sind, egal wie sehr wir leiden, egal wie sehr wir bedrückt werden, bedrängt werden, egal was auch immer passiert, es dient uns alles zum Besten. Und das sich bewusst zu machen, gerade in Situationen des Leides, wo man eigentlich nicht mehr weiter kann, wo man nicht mehr verstehen kann, wie soll es weitergehen, warum ist es so, kann einem diese Wahrheit wirklich aufrichten, dass man weiß, genau so wie es jetzt ist, genau so hat es Gott für mich bestimmt und genau so wird es zum Besten dienen. Und ich verstehe es jetzt nicht, aber Gott hat es in seinem Plan so gemacht und eines Tages werde ich es verstehen und werde den Herrn dafür preisen. Und noch schöner ist es, wie man dann erfahren darf, wenn man dann in der Situation durch dieses Bewusstsein dann anfangen darf, Gott zu preisen und schon da die ganze Situation von Gott erträglich gemacht wird. Das ist die praktische Anwendung von dieser Wahrheit. Ja, da möchte ich noch beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken für deine Gnade, für den Reichtum der göttlichen Gnade, für deinen Segen, den du reichlich über uns ausgeschüttet hast, Herr, dass wir ja deine Kinder sind, dass wir angenehm gemacht sind, dass wir Erben sind, dass wir in deinem Plan enthalten sind, dass wir verherrlicht sind und all diese wunderbaren Wahrheiten. Magst du schenken, dass jedes Herz gestärkt wird dadurch, dass wir uns das bewusst machen und einfach im Glauben das ergreifen und darauf vertrauen. Du kannst uns so stark machen im Herrn. Du kannst uns stark machen in der Macht deiner Stärke in dir, Jesus. Ich danke dir dafür. Und du siehst jeden von uns, wie es uns geht. Und du siehst, wer gerade verzweifelt ist, wer niedergeschlagen ist. Und du kannst einfach deine Gnade schenken und durch den Glauben dieses Herz aufrichten. Gelobt sei dein Name dafür. Amen.
Amen.
Einfach auf Stopp gehen.